Haben Sie das gemacht? Fragte ein deutscher Besatzungsoffizier Pablo Picasso und meinte dessen Bild Guernica. Nein, das haben Sie gemacht, antwortete der Meister. Er irrte, denn der Offizier, der vor ihm stand, hieß nicht Hans-Henning Freiherr von Beust, Chef des 10. Kampfgeschwaders der Legion Condor, Hitler-Offizier im Zweiten Weltkrieg, Oberst der Bundeswehr, zuletzt in der Funktion eines Verbindungsoffiziers zu den amerikanischen Luftstreitkräften in Wiesbaden. Der hat das gemacht, am 26. April 1937.
Kadergespräche, der Podcast der Monatszeitschrift Konkret. Mit Texten von Klaus Weber und Otto Köhler. Willkommen bei Kadergespräche. In Folge 8, zugleich Folge 2 der zweiten Staffel, erwartet Sie etwas Besonderes. Eine rund einstündige Tour durch das Gruselkabinett der Bundesrepublik. Und damit nicht weniger als ein Rundgang durch die Galerie deutscher Machteliten. Zu dieser etwas anderen Führung begrüßt Sie Ihr Tourguide Barbara Eder. Es ist eine eigentümliche Ausstellung, die wir heute besuchen. Die Porträts stammen aus der Kolumne »Der hässliche Deutsche«, verfasst von Konkretautor Otto Köhler. Ihr Personal, NS-Verbrecher, Industrielle, Ministerpräsidenten, KZ-Ärzte, Publizisten und Richter. Nicht selten von blauem Blut und fast immer mit ausgezeichneten Beziehungen in der Nachkriegsöffentlichkeit. Wer durch diese Ausstellung geht, bewegt sich durch eine Art Gegenwalhalla. Dort oben, über der Donau bei Regensburg, hatte König Ludwig I. einst eine Ruhmeshalle des Deutschtums errichten lassen. Heinrich Heine verspottete sie als marmorne Schädelstätte. Anders im virtuellen Konkretmuseum. Mit Gemälden können wir nicht dienen, dafür aber mit Karikaturen. Hier werden keine Helden verewigt, sondern Machtverhältnisse ausgeleuchtet. Anfang der 80er hatte sich Otto Köhler auf die Suche nach dem genuin deutschen Defekt gemacht. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Chemie- und Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, der während des Vietnamkriegs Tetrachlorbenzol für den Einsatz von Agent Orange lieferte, hat er dazwischen gefunkt. Sie, sehr verehrter Herr Bundespräsident, hatten damals während des Prozesses in Nürnberg als angehender Jurist Ihren Vater mitverteidigt. Und das geschah nicht einfach aus selbstverständlicher Pflicht eines Sohnes, der seinem Vater beistehen muss, wenn er in Not ist. Nein, das haben Sie ausdrücklich betont. Sie haben ihn aus großer politischer Überzeugung verteidigt. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident von 1984 bis 1994, gehörte mehrere Jahre der Geschäftsführung von Boehringer Ingelheim an. Seinen Vater Ernst, ehemals Staatssekretär im NS-Außenamt, hat er beim Nürnberger Wilhelmstraßenprozess einfach so mitverteidigt. Und doch, diese Tour ist mehr als eine Familienaufstellung des bundesrepublikanischen Personals. Vermögen, Ministerien, Konzerne. Immer wieder dieselben Namen, dieselben Netzwerke, dieselben Kontinuitäten. Mit einem Porträt des FAZ-Leitartiklers Reinhard Müller, nachzulesen in der aktuellen Konkret, hat Klaus Weber die Galerie von Otto Köhler fortgesetzt. Weitere Exponate werden folgen. Doch überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie mal rein.
Aus Konkret vom Juni 1981, Otto Köhler, der hässliche Deutsche. Guernica, ein Einsatz wie viele. Haben Sie das gemacht? Fragte ein deutscher Besatzungsoffizier Pablo Picasso und meinte dessen Bild Guernica. Nein, das haben Sie gemacht, antwortete der Meister. Er irrte, denn der Offizier, der vor ihm stand, hieß nicht Hans-Henning Freiherr von Beust, Chef des 10. Kampfgeschwaders der Legion Condor, Hitler-Offizier im Zweiten Weltkrieg, Oberst der Bundeswehr, zuletzt in der Funktion eines Verbindungsoffiziers zu den amerikanischen Luftstreitkräften in Wiesbaden, heute Münchner Geschäftsführer des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. der hat das gemacht. Am 26. April 1937. Der hat sich 40 Jahre danach, am 25. April 1977, auf dem Fernsehbildschirm dazu bekannt. Klar, Freiherr von Beuys stammt aus einem alten deutschen Adelsgeschlecht. Was er tat, hat Familientradition. Doch nicht das schwarze Schaf des Familienclans ahmte er nach, den Friedrich Karl Ludwig von Beuys, der mit Freiligrath, Marx und Proudhon verkehrte und als Hochverräter verfolgt wurde. Eine peinliche Schweizer Nebenlinie. Nein, sein Fall ist eher Großonkel Friedrich Ferdinand Graf von Beuys, jener sächsische Außenminister, der 1849 preußische Truppen zu Hilfe rief, um die Demokraten im eigenen Land mit dem Bajonett abstechen zu lassen. 87 Jahre später rief Putschgeneral Franco Adolf Hitlers Truppen in sein Land, weil er allein mit Spaniens Demokraten nicht fertig werden konnte. Zitat: Man darf nicht vergessen, Franco stand mit seinen eigenen Truppen in Afrika, konnte nicht herüberkommen, Zitat Ende, erzählte 1946 Reichsmarschall Hermann Göring dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Zitat: Man sandte mit Genehmigung des Führers einen großen Teil meiner Transportflotte und sandte eine Reihe von Eroberungskommandos meiner Jäger, Bomben und Flakgeschütze hinunter und hatte auf diese Weise Gelegenheit, mit scharfen Schuss zu erproben, ob das Material zweckentsprechend entwickelt wurde. Zitat Ende. Spanien, das war der große Test für den Zweiten Weltkrieg am lebenden Objekt. Einer von Görings Testingenieuren war Hans Henning Freiherr von Beuys, der als Chef der zweiten Staffel der Kampffliegertruppe der Legion Condor, wie sich das Geschenk des Führers für Franco nannte. Beuys' berühmtestes Testobjekt war die baskische Stadt Guernica, ihre Männer, Frauen und Kinder. Wie viele von ihnen er umbrachte, blieb ungezählt. Aber war es wirklich ein geplanter Terrorangriff, ausgeheckt womöglich von Hitler oder Franco, wie alle Welt es für erwiesen hielt? Für die Opfer war es Terror. Doch ausdrücklich für Guernica geplant war er nicht. Zu diesem Ergebnis kam 1975 der Historiker Klaus A. Meyer vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg und nach ihm ebenso eine Fernsehsendung des Südwestrundfunks von Walter A. Bittermann und Klaus Figge zum 40. Jahrestag. Zu diesem Jubiläum hatten sich auch zwei der drei Staffelführer der Legion Condor zur Verfügung gestellt, um endlich einmal öffentlich zu bekunden, dass Guernica gar nicht so bös gemeint war, wie es damals aussah. Der damalige Oberstleutnant von Knauer als Anführer der ersten Staffel und eben von Beuys, damals Oberleutnant an der Spitze der zweiten Staffel. Der Freiherr im Südwestrundfunk, Zitat: Der Auftrag für uns lautete, Zerstörung der Rentierierbrücke, die dicht am Stadtrand lag und eine wichtige Verbindungslinie zur Kampffront darstellte. Ein völlig normaler und üblicher Einsatz also. Zitat Ende. Kollege Knauer flog mit seiner Staffel die erste Angriffswelle, traf daneben angeblich ins freie Gelände. Es folgte Beuys. Zitat: Als der erste Angriffsschwarm unter Oberstleutnant von Knauer seine Bomben geworfen hatte, war sofort das gleiche Gelände, Brücken, Zufahrtsstraßen und fast die ganze Stadt von einer Wolke von Staub und Rauch bedeckt. So hatte ich als Zweiter mit meinem Schwarm, wir flogen etwa 10 Kilometer Abstand an, kaum noch Sicht. Natürlich kann es dadurch verursacht sein, dass ein Teil der Bomben in das Stadtgebiet gefallen sind. Jedenfalls konnten wir die genaue Lage unserer Bomben nicht mehr erkennen. Zitat Ende. Er warf, ganz egal, ob er die Brücke traf oder friedliche Menschenansammlung, es war Markttag in Guernica. Er warf, obwohl ihm, nach seiner eigenen Aussage, solche Blindwürfe verboten waren. Zitat: Wir hatten grundsätzliche Weisungen, Schäden an Einrichtungen und Gebäuden, wenn irgend möglich, zu vermeiden und die Zivilbevölkerung zu schonen. Es war doch, von humanen Gründen ganz abgesehen, für Franco ein Gebot der Vernunft, so zu handeln, und die Legion hat sich im Rahmen ihres militärischen Auftrags so weit als irgend möglich strikt an diese Weisungen gehalten. Zitat Ende. Das Ergebnis seiner Humantätigkeit trug Beuys' Vorgesetzter, der damalige Oberstleutnant Wolfram Freiherr von Richthofen, 4 Tage später in sein Tagebuch ein. Zitat: Guernica, Stadt von 5000 Einwohnern, buchstäblich den Erdboden gleichgemacht. Angriff erfolgte mit 250 Kilo und Brandbomben. Letztere etwa ein Drittel. Als die ersten News kamen, war überall schon Qualm. Keiner konnte mehr Straßen, Brücken und Vorstadtziel erkennen und warf nun mitten hinein. Die 250er warfen eine Anzahl Häuser um und zerstörten die Wasserleitung. Die Brandbomben hatten nun Zeit, sich zu entfalten und zu wirken. Die Bauart der Häuser, Ziegeldächer, Holzgalerie und Holzfachwerkhäuser, führte zur völligen Vernichtung. Bombenlöcher auf Straßen noch zu sehen, einfach toll. Zitat Ende. Wissenschaftsförderer Beust, der an der Sendung nur teilnahm, um Zitat meine alte Waffe von einem ungerechtfertigten Vorwurf zu reinigen, Zitat Ende, muss wohl den Eindruck gewonnen haben, dass er sich beim Waffensäubern selbst beschmutzt hatte. Jedenfalls protestierte er wütend und untersagte eine Wiederholung der Dokumentation mit seinem Auftritt. In einer Neubearbeitung, die von der Nordkette der dritten Programme im April ausgestrahlt wurde und im Südwesten voraussichtlich am 25. Juni gesendet wird, musste der Stifterverbandsgesellschaftsführer herausgeschnitten werden. Sein Kamerad Knauer, ohne Feigert vor der Kamera, machte dagegen keine Schwierigkeiten. Ich will von dem Bombenwerfer wissen, warum er die Wiederholung seines Interviews verbietet. Zitat, es gibt eine ganze Menge Gründe, die auch in dem Aufbau und in der Tendenz des Films gelegen haben, sagte Beust. Er habe diese verschiedenen Behauptungen und Legenden, hier sei die Terrorfliegerei begründet, worden endlich einmal sachlich und richtig aufklären wollen, weil er aus eigener Erfahrung ja wusste, dass das nicht stimmt. Zitat Ende. Freilich, die Südwestrundfunkautoren Frigge und Bittermann haben sich etwas geleistet, was einem anständigen deutschen Soldaten völlig unzumutbar ist. Sie haben die überlebenden Opfer zu Wort kommen lassen. Über diese, Zitat, Zeugenaussagen der anderen Seite, über deren Qualität wohl kein Wort zu verlieren ist, Zitat Ende, kommt der empörte Freiherr nicht hinweg und verliert mir gegenüber einige Worte. Zitat, da hat man eine Frau, die damals 12 Jahre, also ein Mädchen, war, sprechen lassen und das war natürlich, was man ja vielleicht verstehen kann, doch sehr emotional und weniger von der Sache geprägt. Zitat Ende. Wäre sie von der Sache, den Bomben des Freiherrn, geprägt, die Frau hätte heute nicht mehr reden können. Sie sagte, Zitat, dann kamen neue Flugzeuge, die einen flogen weg, die anderen kamen. Anscheinend haben sie uns laufen sehen und auch Bomben nach uns geworfen. Wir schmissen uns hin und haben uns ganz unter Schutt verkrochen. Zitat Ende. Das war unsachlich, denn dem Geschäftsführer des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft kam es, Zitat, hauptsächlich darauf an zu sagen, dass niemals die Absicht bestanden hat, einen Terrorangriff zu fliegen. Und wenn das einer weiß, dann bin ich es. Wer will es denn sonst wissen? Zitat Ende. Wie kommt eigentlich ein Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zu einem solchen Geschäftsführer? Gehören ihm nicht hochangesehene Wissenschaftler an und großzügige Industrielle, denen man echtes Mäzentum, wenn's steuerabzugfähig ist, wirklich zutraut? Gewiss doch, solch ein Beuys ist für diesen Verein ein ganz normaler und üblicher Geschäftsführer. Für diesen Zweck bevorzugt der Stifterverband nun einmal ausgediente Offiziere. Wissenschaftsführer von Beuys, wir wollen ihn ja nicht vergessen, obwohl er es gern hätte, hat, wie er mir gestand, noch eine ganz besondere Beschwerde über den Südwestfunk. Schon der Titel der Sendung gefiel ihm nicht. Zitat, ein voller Erfolg der Luftwaffe. Zitat Ende. Beuys, Zitat, allein in dem Titel liegt doch schon eine Vorwegnahme der Meinung. Da wird zynisch festgestellt, dass die Luftwaffe hier einen Erfolg verbucht hat. Zitat Ende. Er findet das gehässig. Mag sein, dass Hass im Spiel war. Freilich nicht bei den Südwestrundfunkautoren. Sie hatten nämlich ihren Titel aus dem Dienstreisebericht des Kondor-Obersten Jennecke. Zitat, war Guernica ein voller Erfolg der Luftwaffe, Zitat Ende, der sich allerdings 1957 als Generaloberst AD so herauslog. Zitat, die Weltpresse überschlug sich in der Verdammung der deutschen Hun und ihres Vernichtungswerkes. Dabei waren wir es gar nicht gewesen und bekamen ganz unschuldig den ganzen Bombensegen auf den Kopf. Zitat Ende. Beuys' eigener Chef, Oberstleutnant von Richthofen, schrieb zum Guernica-Einsatz in sein Tagebuch, Zitat, ein voller technischer Erfolg unserer 250er UEC-1, Zitat Ende. Das eine waren Brandbomben, wie man sie nun mal zur Zerstörung einer steinernen Brücke benutzt, Herr von Beust, und das andere Sprengbomben, von der Firma Rheinmetall übrigens, die sich, hoffe ich, heute dafür mit Spenden für den Stifterverband revanchiert. Besonders bitter beschwerte sich der Geschäftsführer über Autor Klaus Figge. Der hätte ihm beim Interview geschmackvollerweise die Frage gestellt, Zitat, wie fühlen Sie sich denn heute als Mörder von Guernica? Zitat Ende. So mag es von Beuys in den Ohren geklungen haben, gewiss nicht zu Unrecht. Doch Millionen von Fernsehzuschauer hörten die Figge-Frage so, Zitat, hat die Zerstörung Guernicas irgendeine Auswirkung auf Ihr Leben gehabt? Zitat Ende. Hat sie? Wie fühlt er sich als Bombenwerfer, der den Tod über Kinder, Frauen und Männer brachte? Wie fühlt sich der Stifterverbandsgesellschaftsführer? Ach, er hat keine besonderen Gefühle, denn für ihn gehen die Leichen von Guernica in der großen Masse derer unter, die er in den folgenden Jahren des Zweiten Weltkriegs, vom Führer bekam er 1943 für seinen Ostfronteinsatz das Ritterkreuz mit Eichenlaub, aus der Welt zu schaffen hatte. Der Freiherr, wörtlich vor Millionen von Fernsehzuschauern, Zitat, Guernica war ein Einsatz, wie wir viele geflogen haben, an allen Fronten, und damit muss ich mich auseinandersetzen, wie jeder Soldat, dass er gegen Menschen eingesetzt wird und damit muss ich, er, fertig werden. Das ist schließlich sein Beruf. Guernica war da nicht anders als alle anderen Einsätze auch. Zitat Ende. Die Brücke übrigens, gegen die er eingesetzt wurde, hat den Angriff überstanden.
Erinnern Sie sich noch an den hier? Friedrich Flick war einer der mächtigsten deutschen Industriellen des 20. Jahrhunderts. Sein Konzern profitierte im Nationalsozialismus unter anderem von Zwangsarbeit und sogenannter Arisierung jüdischer Unternehmen. Im Nürnberger Flick-Prozess wurde er wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt, jedoch vorzeitig entlassen. Sein Vermögen konnte er in der Bundesrepublik vervielfachen. Sohn Friedrich Karl Flick führte den Konzern weiter und wurde in den 80er Jahren zur Schlüsselfigur der Flick-Affäre, einer Parteispendenaffäre, die die enge Verflechtung von Industrie und Politik offenlegte.
Konkret vom November 1981. Otto Köhler, der hässliche Deutsche. Ein echter Sohn des Geiers. Die sozialliberale Koalition will 1,5 Milliarden Mark beim Kindergeld sparen. Mehr als die Hälfte dieser Summe schenkte sie dem Milliardär Friedrich Karl Flick, damit der seine Neffen versorgen kann. Als aber Karl Marx schon 118 Tage tot war, da geschah es, dass das Kapital Fleisch wurde und seither hat es unter uns gewohnt. Friedrich Flick, der mächtigste und reichste Kapitalist, den es je auf deutschem Boden gab, wurde am 10. Juli 1883 zu Ernstdorf im westfälischen Kreis Siegen geboren. Friedrich zeugte Otto Ernst und Friedrich Karl. Beide sollten seine Erben sein. Doch da geschah es, dass Otto Ernst sich am Kapital versündigte und das kam so. Seit 1937 verschenkte Friedrich sein Kapital an die jüngere Generation. So sparte er die hohen Erbschaftssteuern, nur die niedrige Schenkungssteuer fiel an, wobei er gewissenhaft darauf achtete, die Verfügungsgewalt über das übertragene Kapital zu behalten. 1960 war es soweit, dass Otto Ernst 42,5% und Friedrich Karl 45% vom Flick-Kapital übertragen bekamen. Otto Ernst jedoch, der seinerseits schon gezeugt hatte, musste 32,5% an seine drei Kinder weitergeben, damit auch auf diesem Wege das Kapital nicht von der Erbschaftssteuer ereilt werde. Weil aber Friedrich Karl damals noch nicht gezeugt hatte, ordnete der alte Flick im Interesse des Kapitals an, die Blutsbande zu wechseln, um nun auch noch die Schenkungssteuer zu mindern. Friedrich Karl sollte Otto Ernst ältesten Sohn Gerd Rudolf adoptieren. Der Vätertausch hätte 75 Millionen Mark Steuern gespart. Doch Otto Ernst erwies sich als widerspenstiger Spross seines Vaters. Trotz des beachtlichen Profits, den das abgeworfen hätte, weigerte er sich, seinen Sohn zwecks Steuerersparnis an Bruder Karl Friedrich abzugeben. Ob solchen Ungehorsams gegen den gemeinsamen Erzeuger, entrüstete sich Friedrich Karl sehr. Bruder Otto Ernst solle, wenn er schon den Sohn nicht hergebe, wenigstens einen Teil der entstehenden Schenkungssteuer übernehmen. Doch Otto Ernst gab weder den Sohn noch das Geld. Das Flickkapital sollte sich diesen mangelnden Opfersinn sehr wohl merken. Heute ist Friedrich Karl unumschränkter Herrscher des gewaltigsten Industrieimperiums unserer Republik. Allein am Leopardpanzer seiner Tochter Kraus Maffei verdient er sich so dumm, wie Apel dämlich ist. Otto Ernst, der Bruder, wurde noch vom Vater abgefunden und vor die Konzerntür gesetzt. Mit den Enkeln aber, die ihm Otto Ernst gezeugt hatte, stellte Friedrich aus der Grube, in die er 1972 fuhr, Sohn Friedrich Karl noch ein Bein. Der hatte zwar damals schon 67% an der Friedrich Flick KG, doch zwei Monate vor seinem Tod machte der alte Flick per Testamentsgeheimverfügung die beiden Enkel in der Gesellschaftsversammlung ebenso stark wie ihren Onkel Friedrich Karl. Doch da erwies sich, dass Friedrich Karl ein echter Sohn des toten Friedrich ist. Er verkaufte 29 seiner 41% Mercedes-Anteile für 2 Milliarden Mark an die Deutsche Bank. Zwei Wochen später konnte er triumphierend verkünden lassen, dass, Zitat, alle Anteile an der Friedrich Flick KG ausschließlich im Bereich von Herrn Dr. Friedrich Karl Flick, Zitat Ende, liegen. Die 2 Milliarden für Daimler hatten dem Onkel geholfen, die Kinder seines Bruders großzügig abzufinden und ihren Anteil von 33% zu übernehmen. Die Zeche freilich für Friedrich Karls 100%ige Machtübernahme zahlen wir heute noch alle. Doch davon später. Friedrich Flick, ein exzellenter Kriegsgewinnler, legte 1915 den Grundstock zu seiner ersten Million, indem er dem Staat jenen Schrott abkaufte, den Bomben und Kanonen produzierten. Später produzierte er die Kanonen und Bomben, die Schrott herstellten, und wurde so zum Milliardär. Aber 1931 stand er trotzdem erst einmal vor der Pleite. Er hatte durch Aktienaufkäufe die Kontrolle über viele Industrieunternehmen errungen, auch über die Gelsenkirchener Bergwerks AG. Doch die Weltwirtschaftskrise setzte ihm zu. Er hatte 66 Millionen Reichsmark Schulden und die Gelsenberg-Aktien, die er für 110 Millionen zusammengekauft hatte, waren an der Börse nur noch 25 Millionen wert. In dieser höchsten Not fand er Hilfe im Patriotismus. Ein Düsseldorfer Pressebüro, später erfuhr man, es gehörte Flick, lancierte die Meldung, der französische Rüstungskonzern Schneider-Creusot verbandle über das Berliner Bankhaus Mendelssohn mit Flick über den Ankauf der Gelsenberg-Aktien Majorität zum fünffachen Kurswert. Die nationale Empörung quoll über. Diese jüdisch-französische Allianz dürfte nie die Kontrolle über Deutschlands größten Montankonzern gewinnen. Flick zeigte sofort nationale Gesinnung. Von der Regierung Brüning, die mit einer brutalen Sparpolitik Not und Elend über Deutschland brachte, ließ sich der reiche Flick bescheiden, nicht den fünffachen, sondern nur den vierfachen Preis für seine Aktien zu zahlen. Wahr darf es nicht sein und doch ist es so. 44 Jahre später konnte Flicks Sohn Friedrich Karl die gleiche Show noch einmal inszenieren, diesmal beim sozialliberalen Kabinett mit seinem klugen Kanzler Schmidt. Anders als der Papa stand Friedrich Karl nicht mal vor der Pleite, er brauchte nur Geld, um seine Neffen vor die Tür zu setzen. Diesmal ging es so. Die Mainzer Allgemeine meldete aus undefinierbarer Quelle, Zitat, Flick verhandelt mit dem Schaft, Zitat Ende. Der wolle ihm seine Daimler-Aktien für 2,5 Milliarden Mark abkaufen. Auf diesen Trick aus der alten Flick-Kiste fiel unser dummer Appel, damals noch Finanzminister, prompt rein. Aufgeregt rief er den auf Mallorca urlaubenden Kanzler an und der entschied, der Schaft muss draußen bleiben. Das Geschäft sei unter allen Umständen zu verhindern. Und es funktionierte wieder. Großmütig verzichtete Flick auf eine halbe Milliarde und verkaufte nicht an den Schaft, sondern an die von der Regierung bedrängte Deutsche Bank für 2 Milliarden. 10% mehr als den Börsenkurs. Zitat, Bravo, Mercedes bleibt deutsch, Zitat Ende, jubelte die Bild und analysierte intelligent wie Apple, Zitat, der Flick-Konzern und die Deutsche Bank haben den Arabern gezeigt, wie es auch geht. Für alle Arbeitnehmer ist das beruhigend, Zitat Ende. Arbeitnehmer Friedrich Flick hatte das Aktienpaket in den 50er Jahren für 60 Millionen zusammengekauft. Das macht einen Gewinn von 1.940 Millionen oder 3.230%. Nicht gerechnet 515 Millionen Dividende. Und der ganze Aktienverkauf an die Deutsche Bank so gut wie steuerfrei. Doch davon später. Für Friedrich Flick erwies sich die Gelsenberg-Affäre, mit der er dem todkranken und finanziell zerrütteten Staat von Weimar den Notgroschen für 5 Millionen Arbeitslose aus der Kasse wegplünderte, als Segen über den materiellen Wert hinaus. Doch das war nicht sofort zu erkennen. 4 Wochen nachdem Flick den vierfach überhöhten Preis von 100 Millionen für sein Aktienpaket eingesteckt hatte, kam es am 19. Juni 1932 zum Skandal. Die Frankfurter Zeitung meldete, dass nicht, wie ursprünglich behauptet, eine Tochter der Dresdner Bank, sondern der Staat selbst Flick das 75 Millionen Geschenk gemacht hatte. Selbst die rechte Tat wollte, Zitat, Herrn Flick als Schädiger der Interessen des Deutschen Reiches zu enteignen. Zitat Ende. Dummes Zeug. Flick hatte sich längst mit Wahlspenden für die staatstragenden Parteien von den Deutschnationalen 100.000 Mark bis zu den Sozialdemokraten 100.000 Mark in das Deutsche Reich eingekauft. Reichskanzler Brüning erhielt für seine Bemühungen 150.000 und Reichsminister Dietrich, der den Gelsenberg-Deal gedreht hatte, bekam 950.000 Mark. Zitat, in den kritischen Jahren 1931-32 lag es in unserem Kreditinteresse mehr denn je, dass unfreundliche Bemerkungen in der Presse oder Angriffe lokaler Stellen rechtzeitig unterbunden oder abgefangen werden mussten. Zitat Ende. Bekannte im Nürnberger Prozess Flicks Generalbevollmächtigter Otto Steinbrink. 5 Jahre Gefängnis. Zitat, wir brauchen eine sachliche, bürgerliche Regierung für die reibungslose Abwicklung der ganzen Transaktion und für die Erhaltung angesponnener Verbindung zu den bürgerlichen Parteien. Aus dieser Einstellung heraus haben wir alle Gruppen, von den Unabhängigen und Sozialdemokraten bis zu den Rechtsparteien, insbesondere auch Linksblättern, erbetene Zuwendungen zukommen lassen. Zitat Ende. Doch beim Löhnen hatte Flick eine Truppe beinahe vergessen, die NSDAP. Nach einem ersten Vier-Ohren-Gespräch mit Adolf Hitler Anfang 1932 spendierte Flick lumpige 50.000 Mark. Die Gelsenberg-Verhandlungen hatten gerade begonnen. Doch die Nazis zeigten auch für die kleine Gabe Dankbarkeit. Hermann Göring suchte Flick auf, um sich über die Gründe für sein Gelsenberg-Geschäft informieren zu lassen. Dann erstattete er Hitler Bericht, Zitat, mit dem Ergebnis, dass auch der Führer diese Transaktion als notwendig erkannt und ausdrücklich gebilligt hat. Über so viel Verständnis für sein Kapital war Friedrich Flick ehrlich gerührt. Während Krupp und Siemens sich noch zurückhielten, honorierte Flick Hitlers Sachlichkeit immer höher. Und im Februar 1933 schließlich, als Hitler sich vor Industriellen zum Privateigentum bekannte und Göring versprach, die nächste Wahl werde die letzte sein, zeichnete Flick sofort begeistert 200.000 Mark. Seine Arbeiter bekamen damals 87 Pfennig Stundenlohn. Heinrich Himmler holte sich das Geld im Büro des Konzernchefs ab und bald war Flick als Wehrwirtschaftsführer Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS und dazu noch NSDAP-Mitglied Nummer 59183993. Aber ein richtiger Nazi war er nie. Nach dem Krieg stellte es sich heraus, sagte Flick, dass er Mitglied im Freundeskreis 20. Juli war, wie bekanntlich auch Franz Josef Strauß. Außerdem trank der Konzernherr immer viel lieber Fachinger als das von den SS-Wirtschaftsbetrieben abgefüllte Apollinaris. Und Antisemit war er ebenso wenig wie Hans Globke. Aber Flick hatte eines sofort begriffen, dass Hitler Krieg bedeutet, und das beflügelte den Konzernherrn zu den schönsten Hoffnungen. Durch den Ersten Weltkrieg war er schließlich reich geworden. 1933 erhielt er schon von Reichskriegsminister General von Blomberg die profitlichsten Rüstungsaufträge und dankte auch schön. Zitat: Ich sehe es als ein Zeichen ganz besonderen Vertrauens, dass Sie, sehr geehrter Herr Minister, und Sie, meine Herren vom Wehrministerium, gewillt sind, diese Werke mit Aufgaben zu betrauen, von deren Wichtigkeit für unser Vaterland wir alle voll durchdrungen sind. Zitat Ende. Flick kaufte Gelsenberg zurück, das er gerade erst zum vierfachen Preis an den Staat von Weimar losgeschlagen hatte. Er kaufte Flugzeugfabriken für den kommenden Luftkrieg, er kaufte und kaufte, aber schließlich sah er nicht ein, warum er immer für teures Geld kaufen sollte. So erfand Flick die Arisierung, und das ist raubjüdischen Eigentums auf streng gesetzlicher Grundlage. Gewiss, entjudet wurde die deutsche Wirtschaft schon 1933, und dabei wandte man nicht immer die feinsten Methoden an. Friedrich Flick in seiner vornehm sachlichen Art widerstrebte derartiges. Er wollte Paragraphen haben, die ihn ins Recht setzen, wenn er Juden ihr Eigentum wegnahm. Doch sein Rechtsanwalt Dr. Hudo Dietrich kam am 20. Juni 1938 zu dem betrüblichen Ergebnis, Zitat: Nach deutschem Recht besteht eine gesetzliche Handhabe, die Veräußerung der in jüdischen Händen befindlichen Betriebe oder Beteiligung gegen den Willen der jüdischen Besitzer herbeizuführen, bisher nicht. Selbst nicht bei lebenswichtigen Unternehmen. Zitat Ende. Wo kein Recht ist, muss in einem geordneten Staatsbetrieb ebenso wie in einem geordneten Gewerbebetrieb ein Recht geschaffen werden. Weil der Flick-Anwalt selbst eingesehen hatte, dass, Zitat, nationalwirtschaftliche Belange gebieterisch die Überführung der jüdischen Beteiligung in arische Hände erfordern, notfalls gegen den Willen ihrer jetzigen Besitzer, Zitat Ende, bekam er von Flick sofort den Auftrag, ein entsprechendes Gesetz zur Weiterleitung an die Reichsregierung auszuarbeiten. So vereinfacht war damals das Gesetzgebungsverfahren. Doch keine Welt ist vollkommen. Die Nazis, gerade in Österreich einmarschiert, wollten zu dieser Zeit nicht noch zusätzliche internationale Verwicklung wegen der lästigen Judenfrage haben. Bis zum 3. Dezember musste sich Flick gedulden. Da endlich, die Konferenz von München war erfolgreich bestanden, wurde die vom Flick-Konzern vorbereitete, Zitat, Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens verkündet. Zwecks Arisierung konnten jetzt streng gesetzlich allmächtig Treuhänder in jüdische Gewerbebetriebe eingesetzt werden, und Flick hatte die treueste Hand. Hand in Hand marschierte man durchs Dritte Reich. Die Nazis bekamen von Flick zwischen 1933 und 1945 4,6 Millionen Reichsmark spendiert. Nicht gerechnet die wertvollen Gemälde, die Friedrich Flick als kleine Aufmerksamkeit unter Geschäftsfreunden Hermann Göring, dem obersten Wirtschaftsführer, schenkte. Der Geier, wie ihn Bewunderer nannten, stieg durch Arisierung, Rüstungsgewinne, Raub französischer und sowjetischer Stahlwerke und Maschinenfabriken und durch ein Heer billiger Arbeitssklaven schon vor 1945 zum Milliardär, ja zu Deutschlands reichstem Mann empor. Wegen industriellen Piratentums stellten Amerikaner Flick vors Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Ich protestiere, sagte da der Geier, Zitat, gegen die Tatsache, dass in meiner Person Deutschlands Industrielle vor der ganzen Welt als Sklavenausbeuter und Räuber verleugnet werden. Der Kalte Krieg hatte schon begonnen, und so fanden sich für Flick die mildesten Richter, die in den USA damals für deutsche Kriegsverbrecher aufgetrieben werden konnten. Mit dem Anklagepunkt Arisierung befasste sich das Urteil nicht, denn die Benutzung des Drucks aus rassischen oder religiösen Gründen sei, Zitat, niemals als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Zitat Ende, angesehen worden. Für Plünderung und Sklavenarbeit kam Flick mit 7 Jahren Gefängnis davon und wurde 1950 vorzeitig entlassen. Den Konzern hatte er schon vorher aus seiner Zelle auf der Festung Landsberg weitergeleitet und in die neue Regierungspartei entsandte er seinen Privatsekretär Dr. Robert Tillmanns, der von 1953 bis zu seinem Tod 1955 als Minister für besondere Angelegenheiten die Flick-Interessen im Adenauer-Kabinett vertrat. Seinen freigesprochenen Komplizen Odilo Burkhardt setzte er als Vorstandsvorsitzenden der Max-Hütte ein. Flick wusste, da gibt's Uran. Als Burkhardt 1956 Verteidigungsminister Franz Josef Strauß den ersten in der Bundesrepublik produzierten Atomstab präsentierte, konnte er die Weitsicht seines Chefs nur loben. Zitat: Trotz des damaligen Verbots durch alliierte Gesetze nahm der Besitzer der Max-Hütte, Friedrich Flick, das Risiko auf sich, die Prospektionsarbeiten zu finanzieren und gegenüber den alliierten Sicherheitsdienst abzudecken. Zitat Ende. Strauß war dankbar wie Göring. Er machte den Flick-Generalbevollmächtigten Wolfgang Pohle zum Bundestagsabgeordneten und setzte ihn direkt in den Verteidigungsausschuss, damit er dort die neuen Rüstungsgeschäfte seines Chefs vorantreiben konnte. Im Gegengeschäft betätigte sich Pohle auch noch als Schatzmeister für die CSU. Zu Flicks Sohn Friedrich Karl unterhält der Bayer-Chef noch heute die innigsten Beziehungen. Während der alte Flick und Göring gemeinsam auf die Jagd ging, schwimmen der junge Flick und Strauß gemeinsam auf der Yacht. Nach einem Mittelmeerurlaub auf der Flick-Yacht Diana 11 kam Strauß 1979 die wunderschöne Wahlkampfidee, dass Nazis in Wirklichkeit Sozis seien. Doch Flick sein heißt, immer sachlich und reibungslos mit der jeweiligen Regierung agieren. Zitat: Als ich mit dem Umbau meines Konzerns begann, erschien das manchen suspekt, Zitat Ende, sagte Friedrich Karl Flick 1978 und meinte den Verkauf von Mercedes und den Hinauswurf der Neffen. Zitat: Das Verhältnis zwischen Regierung und Wirtschaft war damals nicht so besonders gut. In den letzten Jahren hat sich das, nicht zuletzt dank der Kompetenz von Bundeskanzler Schmidt, verbessert. Das Miteinander hat sich durchgesetzt. Zitat Ende. Zu diesem Miteinander gehört der Paragraph 6b Absatz 1 Ziffer 5 des Einkommenssteuergesetzes über den Gewinn aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter. Danach muss der Erlös aus dem Verkauf von Aktien nicht versteuert werden, wenn sie bei anderen Kapitalgesellschaften wieder angelegt werden. Und wenn der Bundeswirtschaftsminister im Benehmen mit dem Bundesfinanzminister bescheinigt, dass diese Wiederanlage, Zitat, volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig und geeignet ist, die Unternehmensstruktur eines Wirtschaftszweiges zu verbessern oder einer breiten Eigentumsstreuung zu dienen, Zitat Ende. Wie unser deutsches Flickleben so spielt. Das Gelsenberg-Geschenk leistete sich die Brüning-Regierung 1932 in der Stunde schlimmster Not mit 5 Millionen Arbeitslosen. Und das Mercedes-Geschenk genehmigte die Schmidt-Regierung auf dem Höhepunkt der Spardebatte. Durch eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Dieter Spöri wurde im August bekannt, dass Wirtschaftsminister Lambsdorff und Finanzminister Matthöfer dem Friedrich Karl Flick die letzte Rate eines 840 Millionen Steuergeschenkes zugeschoben hatten. Bisher 1,5 Milliarden aus seinem 2 Milliarden Mercedes-Erlös von 1975 hat Friedrich Karl wieder angelegt. 450 Millionen im eigenen Konzern bei Dynamit Nobel und Buderus, 800 Millionen beim US-Mischkonzern Grace und zuletzt 210 Millionen beim Gerling Versicherungskonzern. Was an diesen Transaktionen volkswirtschaftlich förderungswürdig sein soll, weiß keiner der Beteiligten zu sagen. Mag sein, dass 1975 der damalige Finanzminister Apel und Wirtschaftsminister Friedrichs, inzwischen Chef der Deutschen Bank, Versprechungen machten, damit Flick ja nicht nur 2,5 Milliarden aus dem persischen Schaft Reza Potemkin verkaufe. Wenn Flick auf ein so großzügiges Angebot aus Persien verzichtete und sich mit 2 Milliarden aus dem deutschen Landen zufrieden gab, dann nicht aus nationaler Sentimentalität. Kapital mag sowas nicht, sondern weil vielleicht Minister mit einem besseren Deal winkten. 2 Milliarden und bisher 840 Millionen Steuergeschenk und mindestens 500 Millionen Zinsgewinn. Das sind 3 1/3 Milliarden, weit mehr als jeder Schaft auf Zeitungspapier bot. Und aus diesem Zusatzgewinn aus der Steuerkasse konnte Friedrich Karl die Neffen bequem abfinden. Der erste Abgeordnete, der schon 1976 Protest gegen das Steuergeschenk erhob und eine Lex Flick einbringen wollte, war der SPD-Steuerexperte Dr. Rolf Böhme. Er hat vielleicht nie erfahren, was in den 40er Jahren mit dem Wirtschaftsjournalisten Dr. Karl Becker-Strecker von Rautenstrauch geschah. Der hatte für Friedrich Flicks Geschäfte eine unziemliche Neugierde gezeigt. Und so geschah es, dass der Flick-Konzern am 8. Mai 1940 mit dem Journalisten ein Abkommen traf, in dem der gegen eine erhebliche Abfindung in Raten die Ergebnisse seiner Recherchearbeit über Flick exklusiv Flick zur Verfügung stellte. Als aber Becker vorzeitig das lukrative Abkommen kündigte, ließ Flick in Görings Stab anfragen, was man tun könne, wenn der Journalist seine, Zitat, wirtschaftsstörende schriftstellerische Arbeit, Zitat Ende, wieder aufnehme. Bevor Becker einen Schulungsaufenthalt im KZ zugeführt werden konnte, starb er am 20. April 1943 an einem Herzschlag. Flick-Kritiker Böhme, andere Zeiten, andere Sitten, lebt. Mit ihm hat der Flick-Konzern auch kein Stillhalteabkommen abgeschlossen. Als jedoch der Abgeordnete Spüri 1978 einige kritische Fragen zum Flick-Komplex an den Bundesfinanzminister richtete, da antwortete ihm ein ziemlich neuer parlamentarischer Staatssekretär, der auf die allgemeine volkswirtschaftliche Förderwürdigkeit der Flick-Transaktion verwies und sich im Übrigen auf das Steuergeheimnis berief. Die Kontrolle des Bundestags, so tröstete er, sei dadurch gewährleistet, dass der Bundesrechnungshof die Entscheidungen der Exekutive auf ihre Rechtmäßigkeit prüfe. Der Name des Staatssekretärs? Dr. Rolf Böhme.
Kommen Sie weiter, treten Sie näher. Vor Ihnen steht nun ein Gewerkschaftsvorsitzender aus Deutschland, derzeit Lebenskapitalinteressen vertrat. Als Vorsitzender der IG Chemie, SPD-Bundestagsabgeordneter und zugleich Aufsichtsratsmitglied des Bayer-Konzerns war Hermann Rappe kein Gegenspieler von Konzernen. Im Gegenteil, als politischer Funktionär vertrat er die Interessen der Industrie gegen Friedensbewegung, Umweltinitiativen und die Lohnabhängigen selbst. Ein besonders hässlicher Deutscher, der die Sprache der Arbeitnehmer sprach, während er die Arbeitgeberseite verteidigte.
Konkret vom September 1983. Otto Köhler, der hässliche Deutsche. Dackel und Dividenden. Mehr als ein halbes Jahr ist er schon Gewerkschaftsvorsitzender. Für wen er tätig ist, hat er bis heute noch nicht verraten. Doch was er seither getan hat, lässt sich nachweisen. Als der SPD-Abgeordnete Hermann Rappe im Dezember vergangenen Jahres mit 298 gegen 102 Stimmen zum Vorsitzenden, einige sagten damals schon zum Chef, unserer drittgrößten Gewerkschaft gewählt wurde, da freute sich das Organ der bundesdeutschen Großindustrie aus drei Gründen über den neuen Anführer der IG Chemie Papier Keramik. Erstens, so schrieb die Frankfurter Allgemeine, stehe Rappe innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, Zitat, eher auf den Schultern von Georg Leber als von Viktor Argatz, Zitat Ende. Zweitens entspreche der SPD-Kanaler der Redaktionsmeinung über August Bebel. Zitat, steht so gut mit Weste gekleidet, dass er an jedem Vorstandstisch Platz nehmen könnte. So wünscht sich August Bebel den Anblick eines Sozialdemokraten im Reichstag. Zitat Ende. Und drittens sei der Erwählte, Zitat, trotz seiner doppelten Bindung an SPD-Politik und Gewerkschaftsbewegung als Privatmensch erkenntlich geblieben. Zitat Ende. Denn er wandert gern mit seinem Kurzhaardackel. Solches Lob von Gewerkschaftsgegnern war keine unverdiente Beleidigung des neuen Vorsitzenden. Kaum im Amt suchte er mit einem Sofortprogramm, jeden Monat eine gute Tat, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Januar 83. Als erste Amtshandlung tritt der neue Vorsitzende vor dem Mikrofon des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart seinem Kollegen von der dort ansässigen IG Druck mit dem rechten Wanderstiefel kräftig gegen das linke Schienbein. Leonhard Marlein sei, so denunziert Hermann Rappe, eine Aktionseinheit mit Kommunisten eingegangen. Anlass der Anschwärzerei, der IG-Druck-Vorsitzende hatte zum 50. Jahrestag der Machtüberlassung an die Nazis einen Aufruf, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg unterschrieben. Das war unzulässig, Erstunterzeichner Marlein hätte verhindern müssen, dass nach ihm auch Kommunisten ihren Namen unter den Aufruf setzten. Februar 83. Vorsitzender Rappe, der unbedingten Gehorsam und Unterordnung, so Frankfurter Rundschau, fordert, säubert seine alte Basis. Er zerschlägt, Rache für die 102 Gegenstimmen, das Zentrum der innergewerkschaftlichen Opposition. Die Verwaltungsstelle in Münden, aus der er selbst als Gewerkschaftssekretär hervorgegangen war, soll um 2/3 verkleinert werden. Grund: Die Verwaltungsstelle Münden habe den Hauptvorstand seit vielen Jahren geärgert und man wolle sich dies nicht gefallen lassen. So gibt ein Mitglied des aus Protest zurückgetretenen Mündener Vorstands die Worte des großen Vorsitzenden aus Hannover wieder. März 83. Vorsitzender Rappe zeigt seinen Kollegen von den Schwestergewerkschaften, was Solidarität ist. IG Druck, IG Metall und die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherung hatten für 1984 den Einstieg in die 35-Stunden-Woche angekündigt. Rappe aber schließt für die IG Chemie einen Tarifvertrag ab, der die 40-Stunden-Woche bis zum Jahr 1987 festschreibt. Eugen Loderer von der IG Metall, der für 1984 die schwierigste Zeit seit dem Krieg erwartet, blieb nur die Feststellung, dass die IG Chemie, Zitat, als Bündnispartner für eine Gewerkschaftspolitik der Arbeitszeitverkürzung, Zitat Ende, ausfalle. April 83. Vorsitzender Rappe verdient sich die Schlagzeile der Welt, Zitat, offene Flügelkämpfe in der SPD, IG Chemie-Chef Rappe warnt, als linke Protestpartei geringe Chancen, Zitat Ende. Im Baunatal bei Kassel bedroht er die Anhänger eines rot-grünen Bündnisses. Zitat, eine linke Protestpartei muss die Arbeitnehmer verunsichern. Zitat Ende. Mai 83. Vorsitzender Rappe tingelt für die Nachrüstung. Er distanziert sich, Zitat, eindeutig von Ratschlägen und Überlegungen der letzten Tage, Zitat Ende. Gemeint ist der saarländische SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine, der ein Generalstreik gegen die Raketenaufstellung ins Gespräch brachte. Es sei, Zitat, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Situation vorstellbar, die die Frage Generalstreik aufwirft, Zitat Ende. Noch Wochen später erregt er sich über den Vorschlag des Parteivorsitzenden Vogel, die Friedensbewegung als kritischen Bündnispartner der SPD zu bezeichnen. Zitat, damit sind wir auf keinen Fall einverstanden. Zitat Ende. Die Friedensbewegung sei nur ein Ersatzreifen und der NATO-Doppelbeschluss solle ja, Zitat, auch Druck auf Moskau ausüben. Zitat Ende. Juni 83. Vorsitzender Rappe zeigt, was ein Klassenkampf ist. Er verrät der Welt, dass bestimmte Gruppen, die sich kein politisches Störpotenzial mehr aus der Agitation gegen die Kernkraftindustrie erwarteten, jetzt die Chemieunternehmen zum neuen Ziel ausersehen hätte. Die Kritik der Umweltschützer an den Dreckproduzenten interessiert Rappe wenig. Dividenden müssen gezahlt werden. Denn, Zitat, wer Geld anlegt, will auch verdienen. Zitat Ende. Auf keinen Fall dürfe zugelassen werden, dass Hauptversammlung der Chemiekonzerne, Zitat, zu politisierten Diskussionen über den Bestand der Industrie umfunktioniert würden, Zitat Ende. Dagegen werde sich eine Gewerkschaft zur Wehr setzen. Umweltbewusst hatte Vorsitzender Rappe sich schon 6 Wochen zuvor in seinem Kampforgan Bild am Sonntag unter der Überschrift Arbeiter aller Länder vereinigt euch zum Umweltschutz für saubere Flüsse eingesetzt. Er hatte nämlich, Zitat, in ganz Europa noch nie so einen verschmutzten Fluss gesehen, Zitat Ende, wie die russische Wolga. Auf diesem klaren Klassenstandpunkt konnte Rappe als Aufsichtsratsmitglied von Bayer die Augen vor dem Rhein schließen, dessen feste Bestandteile von Rechts wegen dem Giftgiganten gehören. Juli 83. Vorsitzender Rappe verteidigt uns gegen einen Anschlag der IG Metall. Deren Stuttgarter Bezirksleiter Franz Steinkühler schlug vor, am 19. Oktober 10 Minuten die Arbeit ruhen zu lassen, um der 65 Millionen Toten der Weltkriege zu gedenken und vor einer Stationierung neuer Atomraketen zu warnen. Sofort überzieht Rappe Steinkühler mit Kritik. Tatsächlich war es bisher ungeschriebenes Gesetz, dass bundesdeutsche Arbeitnehmer nur für verdiente bundesdeutsche Arbeitgeber wie Hans-Martin Schleyer Gedenkminuten einlegen dürfen. August 83. Bis Redaktionsschluss wurde in diesem Monat noch keine gewerkschaftsfeindliche Aktivität des Vorsitzenden Rappe bekannt. Wandert er mit seinem Kurzhaardackel?
So, richten Sie nun Ihren Blick nach links. Vor Ihnen steht Karl Carstens, Präsident der Bundesrepublik Deutschland von 1979 bis 1984. Der promovierte Jurist war bereits 1933 der NSDAP und später auch der SA beigetreten. Nach 1945 gelang ihm eine steile politische Karriere. Staatssekretär im Bundeskanzleramt, CDU-Politiker, Bundestagspräsident und schließlich Staatsoberhaupt. Öffentlich gab er sich als volksnaher Wanderpräsident, der unermüdlich durch die Republik marschierte. Otto Köhler hingegen porträtierte ihn als Symbol personeller Kontinuitäten zwischen dem sogenannten Dritten Reich und der Bundesrepublik.
Konkret vom August 1982. Otto Köhler, der hässliche Deutsche. Nobel, wandernd und rechts. Alle guten Bundesbürger haben Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten, doch einer missachtet es. Seine Adresse? Villa Hammerschmidt. Karl Carstens, unermüdlicher Wanderer zwischen NSDAP, SA und CDU, hat seit Mai 1979 einen Jagdschein, den Paragraphen 95 des Strafgesetzbuches. Diese Strafbestimmung sieht Gefängnis nicht unter 3 Monaten für den vor, der, Zitat, öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreitung von Schriften, Schallaufnahmen, Abbildung oder Darstellung den Bundespräsidenten verunglimpft oder dazu auffordert, Zitat Ende. Zwar kann das Gericht die Mindeststrafe unterschreiten, wenn mildernde Umstände vorliegen, doch eine Justiz, deren oberster Vertreter Ernst Bender ist, wird kaum in Person und Verhalten von Carstens einen mildernden Umstand für den erblicken, der den Bundespräsidenten wahrheitsgemäß darstellt und ihn dadurch verunglimpft. Dass sein Jagdschein eigentlich eine Gegenleistung erfordert, muss der frisch gewählte Bundespräsident bei seiner Amtsrede, Zitat, ich will allen Bürgern dienen, Zitat Ende, noch gewusst haben. Damals, am 1. Juli 1979, erwähnte er auch die Auseinandersetzung, die sich, Zitat, an der Frage des Baus von Kernkraftwerken, Zitat Ende, entzünden. Damals von einer Ahnung der Würde seines Amtes bewegt, erklärte er, Zitat, es kann nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten sein, diese Frage entscheiden zu wollen, Zitat Ende. 2 Jahre später, am 12. Juni 1981 bestätigte er in einer Rede zum Silberjubiläum des Kernforschungszentrums Karlsruhe, dass ihm diese selbst verkündete Würde kein Deut mehr wert ist. Er bekannte sich vor den Interessenvertretern der Atomenergie als ihr Parteigänger. Zitat, ich habe in letzter Zeit mehrfach eine Überzeugung ausgesprochen, dass wir in unserem Lande auf Kernenergie bis auf Weiteres nicht verzichten können. Zitat Ende. Was der Amtseid dieses Präsidenten gilt, bekamen die Gewerkschaften als erste zu spüren. Vor der Wahl hatte die Mitgliederzeitschrift Metall Carstens einen extremistischen Scharfmacher und einen schlechten Kandidaten genannt, danach aber aus Respekt vor dem Amt jegliche Kritik an ihm unterlassen. Doch Carstens schlug als Bundespräsident zurück. Vor Betriebsräten in München sprach er von den Aufsätzen in Gewerkschaftszeitungen, deren, Zitat, Phrasiologie schwerlich anders als kommunistisch, Zitat Ende, zu nennen sei. Als Metall in seinem Amt nachfragte, wer da wohl gemeint sei, konnte oder wollte der Präsident sich nicht mehr erinnern. In Wahrheit hat er ein ausgezeichnet funktionierendes Gedächtnis. Dem Münchner Merkur, der vor der Wahl Carstens Kritiker als Mülltonnentypen registriert hatte, stattete er als Präsident einen Besuch ab, wobei er, Zitat, wirklich gern einmal an dieser Stelle, Zitat Ende, sagte, wie ermutigend es für einen Politiker sei, wenn's, Zitat, in der Presse Gedanken geäußert werden, die mit den Seinen übereinstimmen, Zitat Ende. Davon kann er gar nicht genug kriegen. Unmittelbar nach seiner Kritik an der Gewerkschaftspresse empfing Carstens in seinem Amtssitz die Bild-Chefredakteure. Zitat, Präsident Carstens ließ sich vom Bild-Chef alles erklären und steuerte selbst eine gute Idee bei, Zitat Ende. Das geschah genau in der Woche, in der das zweite Wallraff-Buch erschien, überall über Einbruchsdiebstahl, Abhöraktion und Fälschung durch Bildredakteure diskutiert wurde. Zitat, wir haben keinen Grund gesehen, die Bildzeitung deswegen nicht zu empfangen, Zitat Ende, erklärte Carstens Sprecher Diehl auf eine entsprechende Nachfrage. Der noble Staatsmann, der von der Meute absticht, so die Deutsche Nationalzeitung, und der nach dem Geständnis seiner Ehefrau, Zitat, Veronika, du musst dich gerade halten, Zitat Ende, bis ans Lebensende seine alten schwarzen Soldatenstiefel tragen möchte, weiß, wer seine Freunde sind. Daran denkt er besonders beim Verleihen von Orden. Das Bundesverdienstkreuz. Nur die Kriegsverbrecherbetreuer und verdiente Antisemitin Josephine Jürgens war weder ein Versehen noch eine Ausnahme. Als Carstens 6 Wochen nach seiner Amtsübernahme anlässlich eines offiziellen Besuches des niederländischen Außenministers die Freilassung der letzten beiden Kriegsverbrecher im Gefängnis Breda forderte, waren Politiker aller niederländischen Parteien verblüfft über die Taktlosigkeit eines ehemaligen NSDAP-Mannes. Und Argentiniens Demokraten reagierten entsetzt, als der deutsche Bundespräsident im Sommer 1981, Oberst Juan José Massé, das Bundesverdienstkreuz, Zitat, hauptsächlich im Hinblick auf die Verteidigung der absoluten Pressefreiheit, Zitat Ende, verlieh. Bevor Masi als Militärattaché in die Bundesrepublik kam, war der von Carstens ausgezeichnete Oberst als Folterspezialist und Massenmörder in seiner Heimat tätig und dort auch als Leiter des Presseamtes Oberster Zensor. Ihn zum absoluten Hüter der Pressefreiheit zu ernennen, das ist so, als mache man einen fanatischen Nazi zum Präsidenten eines demokratischen Staates. Ob er Rechtsradikale wie den Altkanzler Kurt Ziesel mit auf den Staatsbesuch in das vom Faschismus befreite Portugal nimmt oder ob er aus seiner 50-jährigen Erfahrung, seit Anno 33 also, bei der, Zitat, Erhaltung des Friedens, die Friedensbewegung diffamiert, die Bergpredigt heruntersetzt oder die Notwendigkeit einer Aufrüstung behauptet, Karl Carstens ist eine einzige Verunglimpfung des über den Parteien stehenden Amtes, in das er gewählt wurde. Und jetzt rächt sich auch noch, dass angesichts der sicheren Carstens-Wahl, die Zeit damals, Zitat, tatsächlich hält die Union an Carstens fest, nicht obwohl, sondern weil er NS-Parteigenosse war, Zitat Ende, die Sozialdemokraten im März 1979 auf eine gerichtliche Nachprüfung seiner Qualifikation verzichteten. Damals musste Karl Carstens wegen einer strafbaren, uneidlichen Falschaussage vor einem Bundestagsausschuss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren, die Dauer einer Amtszeit, rechnen. Doch auf einen Wink des Kanzlers zog der SPD-Abgeordnete Günther Metzger seinen Vorwurf zurück, Carstens habe das Parlament belogen. Metzger damals, Carstens habe nur die Unwahrheit gesagt, doch das beinhalte nicht den, Zitat, Vorwurf einer schuldhaften Falschaussage, Zitat Ende. Hocherfreut zog Carstens seine Klage gegen Metzger zurück, zahlte die Gerichtskosten und ließ sich wählen. Ungeklärt blieb so die Rolle, die Carstens von 1968 bis Herbst 1979 als Staatssekretär im Bundeskanzleramt und oberster Kontrolleur des Bundesnachrichtendienstes spielte. Carstens behauptete, er habe nichts von den Waffenschiebungen des BND gewusst, doch Dokumente überführten ihn der Unwahrheit. Jetzt, am letzten Junimontag, trieb es den obersten Agentenführer von damals nach München-Pullach. Der Bundespräsident stattete dem BND einen Besuch ab, nachdem konkret berichtet hatte, wie während seiner Amtszeit als Staatssekretär Agent Langemann mit Wissen des Bundeskanzleramtes nach Washington geschickt wurde, um dort aus den Archiven belastende NS-Dokumente damaligen Bundeskanzlers Kiesinger verschwinden zu lassen. Solche Vergangenheitsbewältigung würde das zum Bundespräsidenten avancierte NSDAP-Mitglied, indem man es den, Zitat, lieben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bundesnachrichtendienstes, Zitat Ende, sein Vertrauen aussprach und ausdrücklich hinzufügte, Zitat, in den 26 Jahren des Bestehens des Bundesnachrichtendienstes haben sie bewiesen, dass sie den schwierigen Aufgaben gewachsen sind, Zitat Ende. Der einstige Langemann-Chef vor seinen versammelten Pullach-Agenten, die Politiker, die den BND, Zitat, nutzen, ja sich auf seine Wirksamkeit verlassen, Zitat Ende, sollten auch öffentlich zu ihm stehen. Mag sein, dass er sich als ehemaliger oberster Agentenchef vor seine Leute stellen muss. Doch wer, der die Aufgabe und Würde des Bundespräsidentenamtes wirklich kennt, darf noch für Karl Carstens bürgen?
Nun erreichen wir die letzte Station. Die historische Galerie der hässlichsten Deutschen endet mitten in der Gegenwart. Mit dem FAZ-Leitartikler Reinhard Müller setzt Klaus Weber Otto Köhlers legendäre Kolumne fort. Nein, der hässliche Deutsche ist kein Phänomen der Vergangenheit. Bis heute bringt die Nation neue Fratzen hervor.
Der hässliche Deutsche von Klaus Weber. Ein Wirklichkeitsleugner. Der FAZ-Redakteur Reinhard Müller und seine Sehnsucht nach einem Deutschland, das sich traut, deutscher als deutsch zu sein. Das Gemeinwesen muss ein Interesse daran haben, seine Keimzellen zu bewahren, zu pflegen und zu fördern. Wer hat's geschrieben? Adolf Hitler, Björn Höcke oder Josef Goebbels? So viel sei verraten. Hitler spricht in Mein Kampf gern von Keimzellen, am liebsten von preußischen. Preußen, des Reiches Keimzelle, entstand durch strahlendes Heldentum. Reinhard Müller, Propagandist einer deutschen Volksgemeinschaft, deren äußere wie innere Feinde er in der FAZ fast täglich aufs Korn nimmt, ist ebenfalls in dieses Preußen vernarrt. Die vielfältigen preußischen Wurzeln und Blüten, die sich heute noch in Staat und Gesellschaft finden, diese Art muss geschützt werden. Millionen toter Soldaten, die für das Königshaus in den Krieg gezwungen wurden, das Prinzip von Befehl und Gehorsam, das Konzentrations- und Vernichtungslager ermöglichte, Raubzüge und Überfälle auf Dörfer, Städte und Länder. Müller vergisst all das, weil es ihm um unser Land geht, in dem jeder Bürger im Ernstfall ein Soldat ist, der patriotisch für das Vaterland und gegen die äußeren und inneren Feinde zu kämpfen. Deutschland habe zwar nicht die Pflicht, humanitär zu handeln, doch immerhin weise es, keinen Verfolgten in die Hände der Häscher zurück. Die Fluchtursachen zu bekämpfen, wäre zwar eine gute Sache, doch entscheidend ist zunächst der innere Frieden. Der wird gefährdet durch Klimaterroristen und Jugendliche mit ihrem unbedingten Anspruchsdenken mit überragendem Wohlfühlfaktor. Also viel fordern, aber wenig leisten. Sowie durch alle anderen Feinde des Rechtsstaats, denen, wie der untoten RAF, endgültig der Garaus zu machen ist. Da wird auch schon mal die Schutzhaft für Gefährder propagiert, ohne Anführungszeichen. Müller erbricht sich journalistisch. wenn jemand wie Bärbel Baas von der SPD für Vielfalt in unserer Gesellschaft und gegen das deutsche Einheitsgrau argumentiert. In unserem Land mit grundsätzlich offenen Grenzen, das nicht wie Nordkorea im eigenen Saft schmort, sei es eine Unverschämtheit, Migration und die mit ihr verbundene Möglichkeit, nicht deutsches Kulturgut kennenzulernen, auch nur zu erwähnen. Menschen, die nicht Deutsche als normale Bürgerinnen anerkennen, wollen Deutschland bunter und vielfältiger machen. Doch Migration darf die Republik nicht bunter machen, denn deren Farben stehen fest. Selbst die AfD ist für Müller nicht deutsch genug, weil deren Politiker zwar Sorge um die deutsche Kultur äußern, aber ihnen keine einzige Zeile deutscher Lyrik einfällt. Damit die deutschen Volksteile und Stämme auch das Gefühl haben können, bei aller Verschiedenheit eins zu sein, braucht es Rechte, an die sich alle halten. Für Eindringlinge jedoch gilt, dass Gemeinwohl und Identität wichtiger sind als Menschenrechte. Und die deutsche gewachsene Rechtsunordnung müssen wir im Inneren gegen Massenmörder, die Russen, und Barbaren, psychisch kranke Straftäter, verteidigen und sie mit der Waffe unschädlich machen. Nur wenn alle ihre Pflicht mit freudiger Diensterfüllung tun, ansonsten haben sie im öffentlichen Dienst nichts zu suchen, kann das Lieblingswort Müllers die Freiheit, vor allem der Unternehmen, verwirklicht werden. Das gilt jedoch nicht für große Gestalten wie Helmut Kohl oder Wolfgang Schäuble. Sie setzen sich gelegentlich über die für alle geltenden Regeln hinweg, wofür Müller großes Verständnis zeigt. Wer regiert, der lotet eben Grenzen aus und der Meister darf die Form zerbrechen. Diejenigen aber, welche das Gemeinwesen mit ihren Leistungsansprüchen zerstören wollen, müssen sich darauf gefasst machen, dass sie keine Lebensrechte mehr haben, wenn sie faul, obdachlos oder zu anspruchsvoll sind. Gesetze kann man ändern. Weder das Sozialsystem noch das Gesundheitswesen noch die Rente sind heilig. Heilig dagegen sind das Recht und die Pflicht, Kinder auszutragen, denn das beruht auf einer Schöpfung, die uns natürliche Grenzen setzt. Eine Legalisierung der Abtreibung liefe dem Grundgesetz zuwider und der Zukunft. Das Recht auf Selbstverteidigung gegen menschenverachtende Angriffe ist unter jedem Gesichtspunkt, theologisch, politisch, rechtlich, erlaubt und geboten. Deshalb dürfen und müssen deutsche Soldaten, egal wo auf der Welt, wenn sie angegriffen werden, sich gegen diesen Angriff wehren. Ob ein deutscher Matrose im südchinesischen Meer oder in der Straße von Hormus überhaupt etwas zu suchen hat, spielt für Müller keine Rolle. Mit Russland als Feind wird es bald aus sein. Putin muss zittern. Deutsche Hingabe und Innovation führen dazu, dass niemand es wagen kann, Deutschland anzugreifen. An diesem neuen deutschen Wesen soll die Welt genesen. Die Jugendlichen, die nun den Wehrdienst verweigern wollen, verstehen nicht, dass unser Wohlstand auf Einsatz- und Arbeitsethos basiert, dies zu verteidigen gilt. Dass 30% aller Einwohner dieses Landes sich keinen Urlaub leisten können, dass die Vermieter jährlich 150 Milliarden von ihren Mietern abzocken, dass Millionen Menschen nur nicht hungern, weil es die Tafeln gibt, all das kennt der pathologische Wirklichkeitsleugner nicht oder lügt sich diese Wirklichkeit so zurecht, dass der kommende Faschismus, den er durch Lobeshymnen der für ihn zum demokratischen Spektrum gehörigen AfD herbeischreibt, die AfD trägt das demokratische Gütesiegel. Und selbst der Kritiker muss keine Machtergreifung fürchten, falls doch, sei er in die Irre geführt. Wie die lang ersehnte Erfüllung eines Müllerschen Kindertraums erscheint. Welch böser Mann Müller in seinem Kinderzimmer erschienen sein muss, war es der eigene Vater, um bis heute in eine manichäische Regressionsphase zu fallen, wenn sein reines deutsches Reich vom Bösen da draußen, vom lernunwilligen Kulturfremden, der im Grunde nicht hierher gehört, beschmutzt wird, ist nur zu erahnen. Kein Wunder, dass die Keimzelle-Familie von ihm propagiert wird. Freud hätte diese Propaganda als Identifizierung mit dem Angreifer erkannt.
Sie hörten Kadergespräche, Folge 8. Ein virtueller Rundgang von Barbara Eder. Mit Texten von Klaus Weber und Otto Köhler. Gelesen haben Alexander Belz und Friederike Gremlitzer. Konkret lebt von Ihren Online-Abos. Sichern Sie den Fortbestand der einzigen linken Publikumszeitschrift Deutschlands jetzt unter konkret-magazin.de.